Domradio Sternzeit.
Herzlich willkommen heute zu unserer Sternzeit am Mikrofon mit
Jan Wittenbrink
und Renato Schlegelmilch. Hallo. Ja, und wir lassen uns heute passend zur Sommerzeit die Meeresluft um die Nase wehen. Wir besuchen nämlich heute in der Sternzeit die Nordseeinsel Spiekeroog.
Ja, und neben den rund 700 Inselbewohnern gibt es dort nämlich unzählige Vögel. Und wir begleiten heute zwei Freiwillige, die ein Jahr auf Spiekeroog leben, um Vögel zu zählen.
Vogel zählen auf Spiekeroog, das ist heute unsere Sternzeit-Reportage. Das Ganze nennt sich Vogel-Civis, obwohl es gar keine Civis mehr gibt. Aber warum das trotzdem Vogel-Civis heißt, das gibt's heute in der Sternzeit-Reportage Vogel-Civis. Die Sternzeit im Domradio. Wir beobachten heute Vögel auf der Nordseeinsel Spiekeroog gemeinsam mit unserem Sternzeit-Reporter. Und bevor wir zum Thema gehen, dann wollen wir unseren Reporter an dieser Stelle erstmal etwas genauer vorstellen. Dein Name?
Jan Wittenbrink.
Dein Alter?
24.
Du wohnst?
In Köln-Nippes.
Wo kommst du her?
Das ist Müllheim, das ist in Südbaden zwischen Freiburg und Basel.
Was hast du gelernt oder lernst du?
Ja, ich bin im Moment noch an der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft und gleichzeitig studiere ich Sozialwissenschaften an der Uni Köln.
Hobbys?
Ich spiele Schlagzeug, ich fahre gern Rennrad, ich schreibe Songtexte und besuche Konzerte regelmäßig.
Das klingt interessant, viele verschiedene Sachen. Kommen wir zu deinem Lieblingsfußballverein?
Das ist der Sportclub Freiburg.
Lieblingsessen?
Gemüselasagne.
Lieblingsfilm?
Das ist Searching for Sugar Man.
Was ist das für ein Film?
Das ist eine Doku über einen Musiker, der in Südafrika, glaube ich, großen Erfolg hatte, obwohl er nichts davon wusste.
Deine Lieblingsband?
Das ist Element of Crime.
Was ist dein verrücktestes Lebenserlebnis bis jetzt gewesen?
Ja, das war zum Beispiel ein Konzert der Band Kasala in meinem Zimmer. Das war also wirklich eine Riesenparty auf nur 18 Quadratmetern. Leider hat das Ordnungsamt das Konzert dann etwas vorzeitig beendet.
Und such dir noch eine Sache aus, die unsere Hörer garantiert nicht von dir erwarten werden?
Ja, ich gehe im Sommer regelmäßig mit meinem Bruder auf Straßenmusiktour durch ganz Deutschland. Und dabei spiele ich ein Schweizer Instrument namens Hang. Das sieht ein bisschen so aus wie ein UFO.
Das ist ein Trommelinstrument.
Genau, es ist ein bisschen ähnlich wie eine Steel Drum, klingt aber deutlich schöner, wie ich finde.
Und zum Schluss frage ich dich noch, was genau hast du mit Spiekeroog zu tun?
Ja, auf Spiekeroog habe ich vor einigen Jahren selbst Zivildienst gemacht und dabei auch denselben Job gemacht, nämlich Vögel zählen, mit dem wir uns heute beschäftigen werden.
Das hören wir in unserer Sternzeit-Reportage. Warst du quasi auch einer von den Vogelzivis?
Genau, ich war sozusagen noch ein waschechter Vogelzivi, da ich auch wirklich noch Zivildienst gemacht habe.
Die Sternzeit im Domradio. Wir sind heute unterwegs auf der Nordseeinsel Spiekeroog, begleiten die Vogelzivis, die ein Jahr lang auf der Insel verbringen, um Vögel zu zählen. Allerdings gibt es auf Spiekeroog nicht bloß Vögel. Es gibt ungefähr 800 Inseleinwohner und einer davon, der macht Musik.
Genau, das ist nämlich Eckhard Strate, der ist wirklich eine Institution auf der Insel. Ja, seit etwa 30 Jahren stellt er sich regelmäßig mit seiner Gitarre in die Dünen und singt. Und die Touristen und auch Inselbewohner kommen in Scharen vorbei und singen mit.
Der sogenannte Dünensänger, hast du das schon mal miterlebt?
Genau, da war ich auch selbst schon mal. Das ist wirklich eine einmalige Atmosphäre, macht wirklich Spaß. Und Eckhard Strate kennt man vielleicht, zumindest den Namen kennt man. Er ist nämlich der Vater von Johannes Strate und das ist der Sänger von Revolverheld.
Und wie das klingt, wenn Eckhard Strate sich da mitten in die Dünen stellt und singt, das hören wir jetzt.
In einem schönen Garten, einen schönen Garten, in einem schönen Garten, da steht ein Kloster weiß. Drin wohnen viele Nonnen, drin wohnen viele Nonnen, die singen Lob und Preis. La 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 la.
Mitten in den Dünen steht Eckhard Strate mit seiner Gitarre und singt. Vor ihm sitzen an die 100 Leute im Gras und singen mit. Vor allem die Urlauber, die jedes Jahr nach Spiekeroog kommen, sind richtige Fans. Neben der Person Eckhard Strate ist es wohl auch die besondere Liedauswahl, die die Menschen fasziniert.
Ja, da gibt es Situationen, vor allen Dingen beim Abendsingen, wo plötzlich so eine wunderbare Atmosphäre da ist, eine Übereinstimmung im Ton und eine Zufälligkeit der Harmonie. Da kommt dann so eine Stimmung auf, Gänsehaut. Im letzten Jahr, weiß ich genau, war es mehrfach bei einem Lied, das heißt Der Falke, ein wunderbarer neuer Kanon. Da kam genau dieses Gänsehaut-Feeling.
Heute Morgen ist es weniger das Gänsehaut-Feeling, sondern eher die pure Sommerstimmung. Die Sonne scheint und keine Wolke am Himmel. Da liegt es nahe, den klugen Satz, wer feiern kann, kann auch arbeiten, einmal umzudrehen. Auf Plattdeutsch heißt das Motto dann, Wer Dach für Dach sin Arbeit deit, der darf sich auch mal örnig amüsieren. Also wer Tag für Tag seine Arbeit macht, der darf sich auch mal ordentlich amüsieren.
Wer Dach für Dach sin Arbeit deit, sin Arbeit deit, schön, war ob sin Posten steit, sin Posten steit, und deit dat froh, deit dat gern, deit dat froh.
Das Spiekeroger Düdensingen gibt es seit über 40 Jahren. Jedes Jahr im Sommer kommt Eckhard Strate nach Spiekeroog und seine Fans versammeln sich zuhauf in den Dünen. Auf Spiekeroog wird Eckhard Strate deshalb als Kultstar gehandelt, auch wenn der Star selbst das ganz bescheiden abtut.
Also Kult ziehe ich mir gerne an, aber Star nicht, das ist eher mein Sohn. Ich gebe zu, das ist Kult, aber Sie müssen sehen, das existiert auch schon über 40 Jahre.
Eckhard Strates Sohn, Johannes Strate, macht gerade als Frontmann bei den Revolverhelden Karriere. Die Revolverhelden stürmen mit ihrer Rockmusik die deutschen Charts. Und Eckhard Strate findet das super.
Ich finde diese Lieder nicht alle gleich gut, aber ich finde die Gruppe klasse, ich finde die Jungs gut. Also die Musik finde ich gut und am allerbesten finde ich mit dir chillen.
Chillen, das machen beim Dünensingen vor allem die kleineren Kinder, die von der Sonne erschöpft im Gras liegen. Die Eltern dagegen sind putzmunter. Sie wünschen sich immer neue Lieder und singen und klatschen und pfeifen.
Tschüss. Der Dünensänger Eckhard Strate, den haben wir vorgestellt in einem Beitrag von Anke Bohmann. Jon, es ist gerade schon zur Sprache gekommen. Der Sohn von Eckhard Strate ist der Sänger von Revolverheld, Johannes Strate. Und von dem hören wir jetzt Guten Morgen, Anna.
Guten Morgen, Anna, bist du auch schon wach? Wollen wir heute ans Meer fahren oder auf Sonntag? Ich pack schon mal die...
Domradio Sternzeit. Reportage.
Überfahrt in ca. 45 Minuten dauern und in dieser Zeit freut sich das Kiosk-Team im unteren Salon über ihren Besuch. Sie hat dort kalte und warme Getränke, diverse Flüssigkeiten sowie heiße Bockwurst. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Überfahrt und einen schönen Aufenthalt auf der grünen Insel Spiekeroog.
Wir sind auf dem Weg nach Spiekeroog in unserer Sternzeit. Heute Vogel-CVs mit unserem Reporter Jan Wittenbrink. Ja, wir sind gerade an der Nordsee, ne?
Genau, gerade haben wir die Überfahrt gehört. Wir waren auf der Fähre. Und ja, auf dieser Insel habe ich die Protagonistin unserer heutigen Sternzeit besucht. Das ist Johanna Biederbick. Sie ist 19 Jahre alt und leistet gerade auf dieser Insel einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst im Naturschutz. Und die wichtigste Aufgabe von ihr und ihrer Dienstkollegin Mareike ist das Zählen der Vögel, die auf der Insel rasten oder brüten.
Also das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Job als Bundesfreiwilligendienst. Ich stelle mir da doch eher, also das war ja früher der Zivildienst, ne? Aber ich stelle mir da eher sowas vor wie Altenheim arbeiten, Essen ausfahren und sowas und nicht Vögel zählen.
Ja, das gibt es aber eben auch. Also diese Dienststelle gehört zum Niedersächsischen Amt für Küstenschutz. Und ja, ich habe diese Arbeit vor ein paar Jahren selbst gemacht, damals noch als Zivildienst. Kurz danach wurde dieser dann abgeschafft. Und der heutige Dienst als Ersatz dauert ja ein Jahr und steht jungen und alten Menschen offen. Meistens bewerben sich aber junge Leute, die gerade mit der Schule fertig sind.
So wie eben unsere Protagonistin Johanna.
Genau, sie hat letztes Jahr ihr Abitur gemacht, nämlich in Grenzach-Wühlen. Das ist ganz im Südwesten Deutschlands an der Grenze zur Schweiz. Ja, und ihr war es wichtig, nach dem Abitur nochmal etwas anderes zu machen, bevor sie dann anfängt zu studieren.
Die letzten zwei Jahre Oberstufe, die haben mich sowas von gestresst. Also ich war nerventechnisch komplett durch den Wind. Die ganze Lernerei und der ganze Stress, der war in der Schule einfach am Schluss viel zu viel und war dann echt froh, dass ich da fertig war und jetzt selber entscheiden konnte, direkt nach der Schule was Praktisches zu tun.
Also an der Grenze zur Schweiz ist sie aufgewachsen, weiter weg vom Meer, das geht ja kaum. Wie kommt man denn darauf dann, sich dann für den Freiwilligendienst eine Dienststelle an der Nordsee zu suchen?
Ja, Johanna hat früher schon mal am Meer gewohnt, nämlich an der Ostsee und das hat ihr nach dem Umzug schon sehr gefehlt und von der Stelle hat sie dann im Internet erfahren.
Als ich dann die Stelle gesehen habe, wusste ich sofort, das war intuitiv, das ist genau das Richtige. Also ursprünglich komme ich eigentlich aus Krefeld. Bin mehrfach umgezogen, habe eine Zeit lang auf Usedom schon mal gewohnt, deswegen in Solana technisch, ja, kenne ich mich da so ein bisschen aus und bin dann irgendwann in Südbaden gelandet und da war es mir da aber irgendwie zu weit weg vom Meer und dann wollte ich direkt nach der Schule sofort irgendwie ans Meer und bin dann hier oben beim NRWK hängen geblieben.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über Spiekeroog schon. Wo liegt denn eigentlich die Insel und wie sieht's da aus?
Ja, Spiekeroog ist eine der 7 ostfriesischen Inseln vor der Küste Niedersachsens und sie ist etwa 10 Kilometer lang. Ein großer Teil der Insel ist von einem breiten Strand mit sehr feinem Sand umgeben. Und in der Mitte der Insel gibt es sandige Dünen und kleine Wäldchen. Dazwischen liegt das Inseldorf. Ja, und wie überall an der Nordsee weht meistens starker Wind und die Luft ist salzig und sehr frisch.
Also das klingt dann schon so richtig nach Urlaub, aber Johanna ist ja da eigentlich zum Arbeiten hingekommen. Kannst du uns sie denn ein bisschen beschreiben? Hat sie sich denn schon früher für Naturschutz interessiert?
Ja, Johanna ist relativ groß und hat halblange dunkelblonde Haare und während der Arbeit trägt sie eigentlich meistens die Dienstkleidung vom Amt, die ist nämlich für Wind und Wetter gut geeignet. Ja, und für die Natur hat sie sich schon als Kind interessiert, sagt sie.
Biologie hat mich schon immer irgendwie interessiert. Und ich war früher mit dem Pfadfinder immer ganz, ganz viel draußen und da ist man eigentlich schon mit dem Naturschutz in den Schuhen geboren worden.
Also das Meer mag sie besonders gern, das haben wir schon gehört. Was fasziniert sie denn da daran?
Ja, das habe ich sie auch gefragt.
Ja, ich sag mal so, die Weite und auch die Menge, einfach, dass sich so viele tausende Vögel sich genau hier an diesem Brennpunkt treffen, um sich voll zu futtern, in alle Richtungen wieder zu fliegen.
Ja, das Wattenmeer zwischen den Inseln und dem Festland ist nämlich einer der artenreichsten Lebensräume der ganzen Welt. Ja, er wird jeden Tag 2-mal überspült und fällt dann wieder trocken. Und unter einem Quadratmeter Wattboden leben viele tausend Muscheln, Würmer und Krebse. Und das ist dann die Nahrung für die vielen Vögel, die hier Rast machen.
Die müssen dann also gezählt werden, davon hören wir gleich mehr. Hat denn Johanna schon mal vorher Vögel gezählt, bevor sie auf die Insel gekommen ist?
Nein, sie sagt sogar, sie konnte vorher gerade mal eine Meise von einer Amsel unterscheiden. Das war am Anfang schon eine Herausforderung, denn Vögel zählen ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Aber das hören wir dann gleich. Ich habe Johanna und Mareike nämlich auf einer Zählung im Wattenmeer begleitet.
Das hören wir dann im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage unterwegs mit den Vogel-Civis. Das gibt's dann gleich nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind unterwegs auf Spiekeroog mit den Vogel-Civis und zählen die Vögel auf der Insel. Was hören wir da gerade? Wo sind wir da gerade?
Ja, wir sind jetzt im Wattenmeer und zwar vor dem östlichen Teil von Spiekeroog. Dort rasten nämlich die großen Vogelschwärme, die wir zählen wollen. Und ich bin unterwegs mit Johanna, Mareike und Edgar. Edgar ist ein Rentner, der bei jeder Zählung ehrenamtlich hilft. Er ist 73 und jeden Tag von morgens bis abends im Gelände unterwegs, um Vögel zu beobachten.
Und ihr lauft dann durch das Wattenmeer? Also das heißt, da steht dann im Moment gerade kein Wasser?
Ja, das Wasser steht gerade nur wenige Zentimeter hoch und es steigt langsam an. Die Zähler gehen immer los, wenn gerade Flut ist, dann sitzen die Vögel nämlich nicht ganz so verteilt und werden vom Wasser in Richtung Insel gescheucht.
Und was bringt das denn überhaupt, die Vögel zu zählen? Jetzt mal abgesehen davon, dass das Spaß macht und eine Beschäftigung ist. Weshalb macht man das?
Ja, die Daten werden vom Küstenschutzamt ausgewertet und sie sind zum Beispiel wichtig, damit dem Wattenmeer der Status als besonders geschützter Nationalpark erhalten bleibt. Sie beweisen, dass wirklich so viele Vögel dort rasten und Nahrung suchen. Und außerdem zeigen sie, ob eine einzelne Art stark abnimmt oder sogar vom Aussterben bedroht ist. Und solche Vogelarten, wenn man das festgestellt hat, kommen dann unter besonderen Schutz.
Das macht schon Sinn, damit man dann einheitliches Bild hat, wie es tatsächlich aussieht. Seit wann werden denn die Vögel an der Nordsee gezählt?
Ja, das wird schon seit den 60er Jahren gemacht. Die Daten sind auch für Wissenschaftler interessant, also viele Biologen nutzen sie. Und auch für konkrete Bauvorhaben an der Küste können die Zahlen wichtig sein. Zum Beispiel werden Kabel im Wattenmeer immer dort verlegt, wo besonders wenige Vögel rasten.
Stellt sich die Frage, was sind das für Vögel und zu was für Ergebnissen seid ihr da gekommen bei eurer Zählung?
Ja, lass uns doch vielleicht einfach mal reinhören in die Zählung.
Regenten für die Legte hatte ich noch gar keine.
Und wie viel weniger hättest du gesagt?
Ich hätte jetzt 40, 50 gesagt.
Und der Mittelwert von 40, 50?
Warte, da kommen sie nochmal. Ja, doch, sind mehr.
Noch ein Tropfen.
Ja, klar.
Also von fast 88 bis 100, genau. Austernfischer 40 und Eiderenten 12.
Bleib sitzen, Mann.
3700 Alpenstrandläufer.
Da kriegt man ja richtig Urlaubsstimmung, dass man da gleich hinfahren will. Also 3700 Vögel auf einen Haufen, wie zählt man die denn konkret? Da kann man ja nicht jeden Vogel einzeln durchgehen.
Ja, das ist sogar noch ein relativ kleiner Schwarm. Also es gibt noch viel größere, manchmal 50.000 Tiere von einer Art. Und wenn die hochfliegen, dann sind das richtige dunkle Wolken am Himmel.
Das kann ich mir vorstellen, aber kann man denn die Tiere denn zählen, wenn sie fliegen, oder geht das viel zu sehr durcheinander?
Ja, das ist sehr schwierig. Deshalb zählt man sie, während sie noch sitzen, und die Zähler stehen dann in einiger Entfernung und schauen durch ein Spektiv. Ein Spektiv ist ein spezielles Fernrohr. Und gezählt wird dann mit einer speziellen Technik, und Johanna erklärt uns jetzt, wie sie das macht.
Also bei Riesentrupps gucke ich mir erstmal den gesamten Trupp an, wie groß dann etwa sein könnte. Also man sieht ja ungefähr, ob das jetzt nur etwa 50 sind oder ein paar hundert oder ein paar tausend, kann man ja mit einem bloßen Auge erstmal so abschätzen. Und dann versuche ich die ersten, wenn es jetzt 100 sind oder so, versuche ich die ersten 10 auszuzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 5 zähle ich bis 10 und unterteile dann den in 10er-Blocks. So rechnet man das Ganze dann in etwa hoch. Je mehr es sind, desto mehr muss man eigentlich auch schätzen. Je weniger, desto genauer. Da kann man sie nämlich einzeln wirklich zählen. Also bei 50 Vögeln kann man die wirklich auf das Individuum genau zählen. Und je größer das wird, desto ungenauer.
Also das wird dann immer ungenauer. Die zählen dann bis zu tausender Schritten. Kann man denn da überhaupt von genauen Zahlen sprechen? Oder ist das dann mehr wahrscheinlich geschätzt? Ne?
Ja, es ist schon eher eine Schätzung. Und es kann auch mal passieren, dass man einen ganzen Schwarm doppelt zählt. Wenn nämlich die Vögel hochfliegen und später dann an einer anderen Stelle sitzen, dann weiß man ja nicht, ob das jetzt dieselben sind wie vorhin.
Wie viele verschiedene Arten gibt es denn da eigentlich auf der Insel?
Es sind etwa 300 verschiedene Arten dort schon beobachtet worden. Und die sind aber nie alle gleichzeitig anwesend. Also die meisten sind sozusagen auf der Durchreise. Der Knut zum Beispiel, das ist ein kleiner rötlich gefärbter Vogel, der fliegt von Afrika aus 5000 Kilometer ohne Pause und verliert dabei im Flug 2/3 seines Körpergewichts. Und während des Fluges ist dann immer eine Gehirnhälfte wach und die andere schläft. Und angekommen an der Nordsee im Wattenmeer frisst er sich das Gewicht dann wieder an.
Also das ist gerade dieser Knut, ich muss ehrlich sagen, von dem habe ich noch nie was gehört. Wie lernt man denn da am besten diese ganzen Arten, vor allem wenn das Vögel sind, die man überhaupt nicht kennt, auseinanderzuhalten?
Ja, die Bundesfreiwilligendienstler bekommen eine kurze Schulung, aber am meisten lernt man dann wirklich bei der Zählung selbst. Von den Kollegen und durch das Vogelbestimmungsbuch, das man dabei hat. Und schwierig ist auch, dass je nach Wetterlage die Vögel durch das Fernrohr immer etwas anders aussehen. Das erklärt uns Johanna.
Ja, Schwierigkeiten sind vor allem die Sonne. Also wenn die Sonne komplett jetzt auf der Ostseite direkt ins Objektiv reinbrennt und dann spiegelt sich das, dann sieht man eigentlich nur noch schwarz und weiß, und dann sind natürlich die Vögel einzeln sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Also wenn sie jetzt einfach nur rumsitzen, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass das Knutz sind, weil die bewegen sich nicht viel. Während dann die Alpenstrandläufer eher kleiner sind, müssen vor sich hin wuseln.
Wie lange ist man da bei so einer Zählung unterwegs?
Ja, diese Zählung jetzt im Wattenmeer dauert fast den ganzen Tag. Man umquert nämlich einmal die ganze Insel. Und dabei muss man auch immer aufpassen, nicht von der Flut eingeschlossen zu werden.
Das kann auch passieren. Merkt man dann nicht rechtzeitig, dass das Wasser steigt und dass man sich aus dem Staub machen sollte?
Ja, das Problem sind die Priele. Das sind tiefe Gräben im Watt, die bei jeder Flut als erstes vorlaufen. Und dort kommt man dann nämlich nicht mehr durch, weil sie zu tief geworden sind und die Strömung zu stark sind. Eine andere Gefahr ist Seenebel. Der kann sehr, sehr plötzlich auftreten. Und wenn man dann fast gar nichts mehr sieht, dann kann man sich wirklich nur noch an den Rillen im Schlick orientieren. Die verlaufen nämlich immer parallel zur Insel.
Das klingt ja wirklich abenteuerlich. Wie fühlt man sich denn dann, wenn man von so einem Marsch dann tatsächlich zurückkommt?
Ja, man ist schon ziemlich fertig. Aber zum Glück gibt es für Johanna und Mareike dann nach der Zählung immer kostenlosen Kakao im Infohaus des Nationalparks.
So, Hanna.
Da ist ja doch Schlagsahne.
Ja.
Konntet ihr gar noch bremsen?
Ja.
Wie oft müssen die beiden denn dann raus zu so einer Zählung?
Ja, etwa alle 14 Tage zählen sie die Vögel auf der ganzen Insel, nämlich im Wattenmeer, auf den Salzwiesen und am Strand. Und zu Hause angekommen werden die Zahlen dann addiert, in spezielle Bögen eingetragen und ans Amt geschickt. Das Amt ist in der ostfriesischen Stadt Norden am Festland.
190 alle Enten.
Jo.
1100 Auslandfische.
Mhm.
27 Kormorane.
Ja.
180 Sturmöwen.
Steht 90 Sumpfeulen, das kann nicht sein.
Ach, das sind Silbermöwen, 90 Silbermöwen.
In der deutschen Sprache macht man das mit einem Häkchen.
Das ist ein M.
Ja, 300 Ringelgänse. Nee. RGG?
Doch, das sind Ringelgänse.
Und im Amt werden dann die ganzen Zahlen dann ausgewertet?
Ja genau, dort laufen die Zahlen aller Inseln zusammen, also auch aus Holland, Dänemark und England. Und damit möglichst kein Vogelschwarm doppelt aufgeschrieben wird, wird in all diesen Ländern gleichzeitig gezählt.
Und du hast gerade erzählt, die rassenden Vögel, die werden nur alle 14 Tage erzählt. Welche Arbeiten stehen denn dann für Johanna in der restlichen Zeit an?
Ja, im Frühjahr ist das vor allem die sogenannte Brutvogelerfassung.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, man hört's, wir sind zurück auf der Insel Spiekeroog, wo wir gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden Johanna und Mareike Vögel zählen. Unser Reporter ist Jan Wittenbrink. Jan, wo sind wir da gerade? Was haben wir da gehört?
Ja, das ist jetzt gewesen eine Kolonie von brütenden Silbermöwen im Ostteil der Insel.
Wie sieht's dort aus im Osten der Insel?
Der Inselosten ist menschenleer, dort wächst hohes Gras und Schilf und dazwischen liegen kleine Tümpel. Und ich begleite Johanna und Mareike bei der Brutvogelerfassung. Das ist im Frühjahr die wichtigste Arbeit. Dabei werden die brütenden Vögel der Insel in Karten eingetragen und jeder Fleck der Insel wird von März bis Juli insgesamt 5-mal untersucht. Und findet man ein Nest, schreibt man auf, wie viele Eier oder Junge da drin liegen. Ja, und anders als bei der Zählung der rastenden Vögel kommt man den Tieren also richtig nah. Wie das genau abläuft, erklärt uns Johanna.
Also wir müssen zuallererst erstmal besprechen, welche Feldkarten wir überhaupt machen wollen. Da müssen wir uns auch aufteilen. Also jeder hat dann seine Feldkarten in der Hand. Ganz, ganz einfach ein Satellitenbild von Spiekeroog eingezeichnet. Und wir sprechen uns dann genau ab, wer welche Route läuft. Und wir laufen dann in der Kette nebeneinander dort entlang und gucken nach links und rechts, um möglichst flächendeckend das Ganze zu erfassen.
Und was habt ihr da an dem Tag dann für Nester gefunden?
Ja, zum Beispiel das Nest einer Graugans, in dem schon Junge saßen.
Ja, die sitzen eigentlich da auf ihren Nestern drauf und die erschreckt man, wenn man da vorbeiläuft. Dann weiß man eigentlich ganz genau, wenn dann einzelne Graugans irgendwo ihr Nest gebaut hat, setzt sie sich da ja hin und fliegt dann in dem Moment auf. Und dann laufen wir auch immer genau an der Stelle hin, wo sie halt sitzt. Und dann sieht man auch wunderschön dann immer direkt das Nest.
Was?
Oh, kleine Graugänse. Da vorne. Ist es?
Oh Gott.
Ui, ui, ui.
Wo war die gerade da?
Ja. Darf man das anfassen?
Ja, darfst du anfassen.
Ich will es anfassen.
Wie alt sind die jetzt?
Die sind noch nicht alt. Ich würde sagen 3 Tage.
Oh mein Gott. Nein.
Also süße Vögel sind das in der Tat, das hört man. Aber ich habe immer gedacht, man darf junge Vögel nicht anfassen, weil sie dann von ihren Eltern nicht mehr angenommen werden.
Ja, bei Säugetieren ist das so, aber Vögel haben so einen schlechten Geruchssinn, dass sie das nicht merken.
Aber trotzdem fühlen sich die Vögel doch trotzdem dann bestimmt gestört von euch als Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb darf das Naturschutzgebiet außer den Vogelzählern im Frühjahr auch niemand betreten und bei der Erfassung versucht man, möglichst selten und möglichst schnell durchzugehen. Aber ohne die Vögel aufzuscheuchen, kann man die Nester einfach nicht finden. Und um eine Möwenkolonie zu erfassen, flattern die Zähler sogar extra wild mit den Armen, damit die Möwen denken, man wäre ein Adler. Erst dann fliegen nämlich alle hoch und man kann sie zählen. Denn wenn die Vögel im hohen Gras sitzen bleiben, kann man sie einfach nicht erkennen. Und es kommt auch vor, dass die Vögel einen attackieren.
Ja, teilweise wird man auch angegriffen. Also es kommt ab und zu mal vor, dass die Möwen sich merkbar machen und einen attackieren. Aber ansonsten ist natürlich großes Geschrei. Also Kiebitze oder so, die sind sehr, sehr deutlich, auch wenn sie dann rumschreien. Aber das geht eigentlich. Also am Anfang fühlen sie sich natürlich total gestört, wenn wir da durchlaufen. Wir müssen sie auch stören. Deswegen versuchen wir, die Störung möglichst klein zu halten, weil sie ja gerade am Brüten sind oder schon Lütte haben.
Ja, manche Möwen fliegen sogar gezielt direkt am Ohr der Menschen vorbei und schreien da rein. Und es gibt sogar welche, die versuchen, genau über dem Kopf der störenden Menschen ihr Geschäft zu verrichten.
Also ich würde es dann mit der Angst zu tun bekommen, wenn ich da mittendrin stecken würde. Was ist denn, wenn du ein Nest von den Vögeln nicht findest? Also im hohen Gras ist das ja wahrscheinlich nicht so einfach, als wenn das mitten irgendwo auf der Straße wäre.
Ja, genau. Also einige Arten verstecken ihre Nester so gut, dass man sie wirklich nie findet. Und dann schreibt man einfach nur auf, ob ein Vogel in der Luft steht und laut singt oder ruft. Das ist dann nämlich ein Hinweis auf ein Nest. Und so ein Vogel ist zum Beispiel die Feldlerche. Die klingt so. Ja, das ist also ein ganz auffälliger Gesang. Ein ganz anderer typischer Nordseevogel ist dieser hier.
Ja, Was ist das für einer? Was hören wir da?
Das war jetzt ein Austernfischer. Das ist so, ja, der Nordseevogel, so eine Art Wahrzeichen der Nordsee. Und diese Rufe begleiten einen an der Nordsee wirklich überall.
Und die Vögel schreien dann im Frühjahr alle wild durcheinander?
Genau, und das macht die Unterscheidung ziemlich schwierig. Also läuft man über die Spiekeroger Ostplatte, hört sich das oft etwa so an.
Also ich glaube, ich könnte mir da jetzt keinen einzelnen Vogel raushören. Ist das denn, kann man das denn trotzdem irgendwie unterscheiden? Also ich wäre da hoffnungslos verloren an der Stelle.
Ja, am Anfang ist es wirklich schwierig, aber ja, man muss es sich einfach beibringen. Es gibt Vogelstimmen-CDs, da hört man sich jeden Vogel nochmal einzeln an und dann geht's schon irgendwie.
Ein wildes Durcheinander auf der Insel Spiekeroog beim Vogelzählen mit den Vogelzivis. Wie es weitergeht, das hören wir gleich in der kommenden Stunde. Vorher hat uns dann noch zur vollen Stunde hat uns Jan das ein Zitat unserer Protagonistin Johanna mitgebracht. Über das reden wir dann auch noch gleich.
Domradio. Das Wort.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
Domradio Sternzeit.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unserer Sternzeit mit
Jan Wittenbrink
und Renato Schlegelmilch. Wir sind unterwegs auf der Insel Spiekeroog und zählen mit den Vogelzivis Johanna und Mareike die Vögel auf der Insel, die da ein Jahr sind und Bundesfreiwilligendienst ausüben. Das Zitat zur vollen Stunde, was wir gerade gehört haben, kam von Johanna und hieß: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Was hat das mit Vögeln und Spiekeroog zu tun?
Ja, sie sagt, dieser Spruch passt einfach perfekt zu ihrer bisherigen Zeit auf der Insel, denn man muss in diesem Job einfach immer vor die Tür, auch bei minus 10 Grad und Schneesturm. Und es kommt dann einfach darauf an, sich richtig einzupacken und dann kommt man auch damit klar. Denn gerade an der Nordsee wechselt das Wetter ja sehr schnell durch den Wind und es ist nicht so leicht, sich darauf einzustellen. Da muss man dann ein bisschen Erfahrung haben.
Bei den Bundesfreiwilligendiensten auf der Insel Spiekeroog. Wir hören gleich im nächsten Teil unserer Reportage, wie das eigentlich ist, ein Jahr lang komplett während dieses Dienstes auf einer völlig fremden Insel zu leben.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind unterwegs auf Spiekeroog und weiter geht's in unserer Reportage über den Freiwilligendienst, den Bundesfreiwilligendienst an der Nordsee. Wir haben jetzt schon einiges über die Arbeit von Johanna erfahren, aber wie genau, frage ich mich, wohnt man denn da jetzt eigentlich als Vogelzivi, wenn man auf der Insel Spiekeroog dann da unterkommt für ein Jahr?
Ja, Johanna und Mareike wohnen in einem inseltypischen roten Backsteinhaus ganz im Westen der Insel, außerhalb vom Dorf. Und der Strand ist nur ein paar Meter entfernt. Dafür sind es aber über 2 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt.
Und wie empfindet jetzt Johanna, die gerade mit der Schule fertig ist, das Leben auf der Insel? Ich kann mir vorstellen, das kann da auch relativ einsam zugehen.
Ja, ich sag mal so, es gibt tatsächlich Vogelwarte, die vollkommen allein auf unbewohnten Inseln in der Nordsee nur zwischen Vögeln leben. Aber auf Spiekeroog ist das anders. Also erstens wohnen die Bundesfreiwilligendienstler ja immer zu zweit und zweitens leben auch im Winter zumindest ein paar hundert Leute auf der Insel. Allerdings ist es gar nicht so leicht, mit den Insulanern in Kontakt zu treten, sagt Johanna.
Ja, die Insulaner, das ist so eine Art speziell für sich. Das ist mehr so ein Kreis, wo es wirklich Jahre dauert, bis man dann mehr in den engeren Kreis der Gesellschaft hier auf der Insel kommt. Das ist gar nicht so einfach, als Freiwilliger da irgendwie reinzukommen. Deswegen ist es bei uns eher so, dass wir mit den anderen Freiwilligen hier von der Hermann-Nied-Schule, vom Nationalparkhaus Wittbürten, dass wir mit denen sehr, sehr viel machen. Ja. Also ich hätte mir das eher leichter vorgestellt, dass man hier in die gesamte Gruppe der Insulaner mit reinkommt, aber im Endeffekt ist es dann doch nicht so einfach.
Ja, und dazu kommt, dass viele Insulaner auch für Naturschutz gar nicht so viel übrig haben. Da gibt es zum Beispiel die Jäger, die schießen gerne Enten im Naturschutzgebiet. Und auf einer anderen Insel ist es angeblich sogar schon mal vorgekommen, dass ein Zivi beim Vögelzählen versehentlich von einem Jäger angeschossen wurde.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber im Sommer, vermute ich mal, sind es dann eher die Touristen, die auf der Insel sind. Ne? Wie ist es denn zum Beispiel mit denen und dem Naturschutz? Gibt es da so ein Bewusstsein?
Ja, genau. Also im Sommer sind etwa 4000 Touristen auf der Insel und mit den meisten Urlaubern, sagt Johanna, gibt es eigentlich keine Probleme.
Ich denke, das ist hier auf der Insel gar nicht so schlimm, weil die meisten Leute auch hier wegen der Natur herkommen. Dann sehen die Leute einen schon mit Inspektiven und fragen auch nach. Öfters hört man auch den Satz, ja, schade, dass sie das nicht wussten, dass zu deren Zeit es auch schon gab und die hätten es auch unheimlich gerne mal gemacht.
Ja, manchmal gibt es aber Ärger mit Leuten, die ihre Hunde in den Schutzgebieten nicht anleinen wollen.
Ja, viele tun natürlich so, als ob sie es nicht wissen, wobei wir meistens der Meinung sind, dass sie es natürlich wissen, nur nicht zugeben möchten. Das fängt schon bei Hunden an, dann fühlen sich die Leute manchmal persönlich angegriffen, wenn wir sagen, ja, dass die Hunde eingeleint sein müssen. Ansonsten meinen sie, ja, ist okay, machen wir. Aber dann guckt man wieder hinter sich und dann 100 Meter weiter leihen sie dann den Hund wieder ab.
Aber wenn dann 4000 Touristen auf der Insel unterwegs sind, da ist da wahrscheinlich ordentlich Betrieb auf der Insel, ne?
Ja, für einige Wochen auf jeden Fall. Allerdings wirkt Spiekeroog nicht ganz so touristisch wie zum Beispiel Sylt oder Norderney. Es gibt keine riesigen Hotels und keine Autos und selbst Fahrräder sind nicht so gerne gesehen. Die gelten nämlich schon als zu hektisch. Und das alles findet Johanna eigentlich besonders reizvoll.
Spiekeroog ist so ziemlich die grünste Insel von allen. Und ja, ich finde hier auf den anderen Inseln kommt mehr so das Touri-Flair rüber und hier ist doch mehr so die pure Natur. Und das finde ich doch sehr, sehr schön im Vergleich zu den anderen Inseln. Das ist alles sehr naturbelassen und das macht irgendwie für mich persönlich total den Charme der Insel aus.
Ja, und die Abende im Hochsommer verbringt man dann am besten in der Strandbar Laramie. Die liegt direkt neben dem Haus der Vogelzähler und dort finden dann oft Open-Air-Konzerte statt und die Stimmung ist ziemlich euphorisch.
Ich hab nur Sand in den Schuhen von Spiekeroog. Sand in den Schuhen von Spiekeroog. Sand in den Schuhen von Spiekeroog. La 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 la. Ich ging an Bord, die Reise ging los. Ich dachte, hey Captain, was ist so ein Kurs? Und er hielt bloß seine Fahne in den Wind. Hey, jeder Kuss bei jedem ist vorgeschickt. Moment mal, Mann.
Also wenn ich das so höre, ich glaube, ich buche mir gleich das Ticket, um da hinzufahren jetzt in Urlaub. Aber allerdings, was ich mir schwieriger vorstelle, die beiden Freiwilligendienstleisterinnen, Leistenden, die sind ja jetzt nicht bloß in der Ferienzeit im Sommer da, sondern auch im Winter, da sieht das bestimmt alles ein bisschen anders aus, ne?
Ja, da kann man schon mal einen Inselkoller bekommen, das sagt Johanna auch.
Inselkoller ab und zu, also wenn es besonders eklig das Wetter draußen ist, dann vielleicht schon, aber wir hatten insofern schon ziemlich viel Glück, dass wir viele Tage im Winter frei hatten. Dann haben wir die meiste Zeit eigentlich auch bei uns, bei unseren Eltern oder zu Hause am Festland verbracht.
Ja, und im Winter gibt es dann auch öfter mal heftige Sturmfluten. Im letzten Dezember zum Beispiel hat der Orkan Xaver die Insel heftig erwischt. Oder es ist so kalt, dass das Wattenmeer zufriert und das Schiff nicht mehr durchkommt. Und dann gibt es auch keine frischen Lebensmittel wie Milch und Eier mehr auf der Insel.
Also das ist nicht einfach bloß das Urlaubsfeeding da auf Spiekeroog, das klingt teilweise zu den Zeiten dann zumindest gewöhnungsbedürftig. Kann sich denn die Johanna selber vorstellen, länger als bloß das eine Jahr ihres Freiwilligendienstes auf der Insel zu wohnen?
Nein, so richtig kann sie sich das nicht vorstellen.
An sich hat es schon einen ziemlich schönen Charme, auf einer Insel zu wohnen, aber naja, ich finde es schwierig jetzt für mich, ich möchte ja später irgendwie auch noch studieren und dann ist jetzt auf einer Insel das ziemlich schlecht, das zu tun oder noch ein bisschen rumzukommen, noch ein bisschen die Welt zu sehen. Es gibt ja nicht nur die Inseln, sondern bestimmt auch noch ganz andere schöne Ecken und es wäre doch ganz, ganz schön, wenn ich das auch noch sehen könnte. Also vielleicht für ganz, ganz später, wenn ich mich irgendwann mal zur Ruhe setzen möchte, dann könnte ich mir das eventuell vorstellen.
Man ist schließlich auch ein bisschen abgeschnitten, wenn man auf einer Insel lebt. Wie ist es denn mit Freizeit, Feierabend? Wie verbringt sie das denn?
Ja, das habe ich sie auch gefragt.
Schlafen, DVD gucken, lesen und auch öfters mal irgendwie sich am Strand zu setzen, kochen, Laramie, gehen rüber und kickern noch ein bisschen und dann geht auch die Zeit schon ziemlich schnell wieder vorbei.
Ja, und abends kann man sich auch wunderbar einfach an den Strand setzen und den Sonnenuntergang über dem Meer beobachten. Und bei meinem Besuch haben wir noch ein ganz besonderes Phänomen miterlebt, nämlich das Meeresleuchten. Als es dunkel wurde, hat das Meer plötzlich stark hellblau geleuchtet. Das wird von bestimmten Algen ausgelöst, die starke Lichtsignale aussenden. Das ist wirklich sehr beeindruckend und so etwas kann man nur sehr selten beobachten. Da haben wir wirklich großes Glück gehabt.
Also ist die Insel doch ein Besuch wert, zumindest in der Urlaubszeit. Also hinfahren sollte auf alle Fälle jeder mal. auch wenn es nicht unbedingt für den Freiwilligendienst ist. Gleich hören wir dann noch mehr von der Insel Spiekeroog und du hast uns an dieser Stelle jetzt noch Musik mitgebracht.
Genau, und zwar sind das die Eels mit I Like Birds, also ein Song, der perfekt zu dieser Sendung passt.
Passenderweise.
I can't look at the rocket launch, the trophy wife.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir begleiten Johanna und Mareike auf der Insel Spiekeroog zum Bundesfreiwilligendienst. Die Vogelzivis. Warum die Vogelzivis heißen, das klären wir übrigens gleich noch. Johanna macht den Bundesfreiwilligendienst und zählt Vögel auf der Insel Spiekeroog. Jan Wittenbrink hat sie begleitet. Jan, wie lang ist denn Johanna jetzt schon auf der Insel unterwegs?
Ja, sie ist jetzt seit etwa 10 Monaten da. Im Winter gab es nicht viel zu tun, aber jetzt arbeitet sie über 9 Stunden am Tag und nur jedes zweite Wochenende ist frei. Und wann sie was arbeiten, das teilen sich Johanna und Mareike selbst ein. Wenn sie gerade keine Vögel zählen, dann bieten sie zum Beispiel Führungen für Touristen an oder sie kontrollieren, dass niemand in die Schutzgebiete läuft. Und manchmal müssen sie sich auch um verletzte oder kranke Vögel kümmern.
Wie kümmert man sich denn um verletzte oder kranke Vögel, wenn man jetzt kein Tierarzt ist?
Ja, man kann ihnen zum Beispiel eine Traubenzuckerlösung in den Schnabel spritzen, das peppelt sie so ein bisschen auf. Und manche besonders seltene Tiere werden ans Festland geschickt und dort in einer speziellen Station gepflegt. Das hat Johannas Kollegin Mareike schon mal erlebt.
Also an meinem zweiten Tag, da wurde uns hier ein Basstöppel vorbeigebracht, also ein relativ großer Hochseevogel. Und die haben halt einen richtig, richtig großen Schnabel. Und sie hatten Leute uns vom Strand gebracht, der lag wohl am Strand und hatte irgendwie Probleme und lag da nur rum und dann haben die uns den gebracht. Und wir hatten erstmal Angst, weil die gerne nach Augen hacken, also die Basstöpel, weil die da direkt drauf irgendwie fixiert sind. Und haben wir den dann erstmal in so ein, wir haben so eine kleine Vogelkiste, wo wir eigentlich auch verölte Vögel oder sowas reintun können. Da haben wir den dann reingesetzt, da hat er leider überhaupt nicht reingepasst, weil er viel zu groß ist. Und am nächsten Tag haben wir den dann auf die Fähre gesetzt und der wurde von der Seehundstation dann quasi am anderen Ende abgeholt. Und wurde dann halt in Norddeich, glaube ich, war das, wurde er dann wieder ein bisschen hochgepäppelt. Er hatte halt Plastikmüll verschluckt und so ein Netz um seinen Schnabel gewickelt, sodass er halt nicht mehr den Schnabel aufbekommen hat.
10 Monate sind die beiden jetzt schon da. Welche Arbeit gefällt Ihnen denn in der Zeit am besten?
Ja, für Johanna ist es auf jeden Fall die Erfassung der Brutvögel mit den vielen kleinen Küken.
Besonders die Ostplatte ist sehr beeindruckend, die tausenden Vögel, die da um einen rumkreisen, aber im Endeffekt finde ich das viel, viel spannender, gezielt auch nach Eiern zu suchen und nach den Nestern und dann die Brutvögel da sitzen zu sehen, das finde ich um einiges beeindruckender und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Das sind so viele verschiedene Sachen, immer so die einzelnen Momente, die man hier so erlebt, das kann manchmal was ganz Simples sein, oder wie heute zum Beispiel, dass wir dann die Graugansjungen da gefunden haben, solche Momente sind halt doch sehr, sehr schön und das zusammen macht das Ganze eigentlich aus.
Also die Vögel findet sie anscheinend schon ziemlich beeindruckend, ziemlich faszinierend. Woher kommt denn diese Leidenschaft?
Ja, das hat sie mir auch erklärt.
Vor allem, dass sie auch so weite Strecken hinter sich bringen. Das hatte ich am Anfang gar nicht wirklich gedacht. Das habe ich auch im Laufe der Zeit hier erst so wirklich gelernt, dass die Küstenseeschwalbe einfach mal um die ganze Welt fliegt. Sage ich jetzt mal so grob zusammengefasst. Und wenn man die dann vor sich sieht, dann weiß man ganz genau, wer weiß, was die schon vor Ort gesehen und erlebt hat. Und das finde ich sehr. Das ist halt das Besondere irgendwie an den Vögeln hier.
Ja, die Küstenseeschwalbe haben wir gerade gehört. Das ist ein kleiner schwarz-weißer Vogel und der legt die längste Zugstrecke aller Vögel zurück. Einige Tiere brüten im Sommer in der Arktis und überwintern in der Antarktis. Und die kommen dann im Jahr auf etwa 90.000 Kilometer Flugstrecke. Und Johanna sagt, dass sich auch ihre Einstellung zur Natur durch die Arbeit noch verändert hat.
Nee, ich fühle mich schon mehr jetzt so als Öko oder, ja, man hat jetzt irgendwie ganz anderen Blick auf manche Dinge. Also man merkt vor Ort dann, welche Einflüsse schon der Menschen direkt auf die Vögel oder auf die Umwelt hat. Und so verändert man sich dann auch zum Beispiel in der Lebensweise, dass man sagt, ja, man möchte ein bisschen nachhaltiger wohnen. Das können Kleinigkeiten sein. Und so richtet man sich dann da so ein bisschen drauf ein.
Mal andersrum gefragt, gibt es denn auch etwas, das ihr an dem Job nicht gefällt?
Naja, manchmal findet sie es schon ziemlich anstrengend. Also wer wirklich nur am Strand rumliegen möchte, für den ist der Job auf jeden Fall nichts.
Das frühe Aufstehen oder auch bei Wind und Wetter draußen stehen zu müssen, das kann andererseits auch sehr, sehr schön sein, aber das geht auch manchmal auch an die körperlichen Grenzen. je nachdem, also bei der Brutvogelkartierung müssen wir sehr, sehr früh aufstehen, weil die Singvögel halt erst ganz, ganz früh morgens schon anfangen zu singen und mittags sind sie dann still, wo man am liebsten eigentlich aufstehen möchte.
Jetzt macht Johanna da ihren Freiwilligendienst. Kann sie sich denn auch vorstellen, beruflich in Zukunft im Naturschutz zu arbeiten?
Ja, das ist auf jeden Fall ihr Plan.
Die Arbeit hier, die wir gerade machen, könnte ich mir sogar für die Zukunft ziemlich gut vorstellen. Jetzt nicht speziell unbedingt die Vögel, sondern allgemein als in Nationalparks zu arbeiten und ja, Richtung Biologiestudium würde ich mich jetzt eher orientieren.
Was ist denn, wenn ich jetzt zuhöre und denke, das klingt spannend, ich will jetzt auch ein Jahr lang auf Spiekeroog Vögel zählen. Was muss ich denn da machen? Wo muss ich mich bewerben, dass ich das machen kann?
Ja, man bewirbt sich beim Amt für Küstenschutz in Norden und Infos gibt es im Internet unter www.nlwkn.niedersachsen.de. Man schickt dann ein Motivationsschreiben ein und wird zu einem Gespräch eingeladen und es gibt Stellen auf fast allen ostfriesischen Inseln.
nlwkn.niedersachsen.de. Jan, du hast ja selber auch vor einigen Jahren auf Spiekeroog die Vögel gezählt. Wie hat sich denn die Dienststelle, die du damals gemacht hast als Zivildienst, jetzt geändert zum jetzt stattfindenden Bundesfreiwilligendienst?
Naja, zunächst mal dadurch, dass sich jetzt fast nur noch Mädchen auf die Stelle bewerben. Vorher haben das ja durch den Zivildienst jahrzehntelang nur Jungs gemacht. Und außerdem verdient man als Freiwilliger leider deutlich weniger.
Wie viel bekommen die da im Monat?
Sie bekommen die Wohnung gestellt und dazu ein Taschengeld von 330 Euro. Das ist aber eher eine Entschädigung als ein Gehalt, denn offiziell gilt der Dienst als ein Ehrenamt. Zum Glück geben die Urlauber bei den Führungen oft Trinkgeld, das bessert die Kasse dann ein bisschen auf.
Hat sich sonst noch was verändert?
Ja, ich würde sagen, die Freiwilligen haben heute mehr Freiheiten, als wir sie als Zivis hatten. Wir durften zum Beispiel offiziell niemanden in der Wohnung übernachten lassen und der Chef kam ständig vorbei, um das auch zu kontrollieren. Das ist jetzt nicht mehr so. Ansonsten ist die eigentliche Arbeit aber gleich geblieben. Also Johanna und Mareike nennen sich selbst übrigens auch immer noch Zivis.
Und daher wissen wir jetzt ganz genau, warum die Sendung auch Vogelzivis heißt.
Wir nennen uns jetzt die Vogelzivis, weil das ja von Generation zu Generation immer weitergegeben wurde und man uns einfach unter diesem Stichpunkt oder unter diesem Namen auf der ganzen Insel kennt. Obwohl wir ja gar keine Zivis mehr sind, sondern eigentlich ja Buftis.
Bei dir selber ist der Dienst jetzt schon einige Jahre her. Hat sich denn dein Interesse für Vögel in dieser Zeit, ist das geblieben oder ist es dann wieder verschwunden mit der Zeit?
Ja, das ist schon geblieben. Also es gäbe auch die Möglichkeit zum Beispiel hier in Köln bei Vogelzählungen mitzumachen. Am Rhein, die Wasservögel, die werden regelmäßig gezählt. Da fehlt mir aber im Moment eigentlich die Zeit für. Ja, und als ich jetzt nochmal auf Spiekeroog war, bei der Vogelzählung mitgegangen bin, habe ich auch gemerkt, dass ich wirklich schon viel wieder verlernt habe. Also man muss da wirklich drinbleiben im Thema.
Was ist dir sonst noch geblieben aus der Inselzeit?
Also geblieben sind auf jeden Fall ein paar sehr gute Freunde, denn ja, wenn man viele Monate zusammen auf so einer Insel verbringt, dann schweißt das schon zusammen.
Und fährst du denn jetzt selber auch noch öfters mal nach Spiekeroog hin?
Ja, ich fahre mindestens zweimal im Jahr eigentlich nach Spiekeroog und nehme mir auch immer auf der Rückfahrt schon vor, wiederzukommen.
Ich wiederhole nochmal, der nächste Bus zum Bahnhof Esens geht um 11.24 Uhr und den Koffercontainer werden Sie in Höhe des Fahrkartenschalters wiederfinden. Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß an Bord und eine schöne Heimreise.
In unserer Sternzeit waren wir heute in der Reportage unterwegs auf der Insel Spiekeroog zum Vögelzählen. Unser Reporter war Jan Wittenbrink, der das Ganze selber auch als Zivi vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Ich stelle mir bei der ganzen Kiste die Frage, warum macht man das? Warum beschäftigt man sich in einer Radioreportage mit dem Thema Vögelzählen? Das ist doch ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, es ist so, ich werde ja, also wenn ich erzähle von meinem Zivildienst, dann sagen die Leute immer, finden das sehr kurios, also was ist das für ein Quatsch, Vögel zählen, was bringt das? Und ich wollte einfach mal in einem ausführlicheren Rahmen im Radio erklären, was man da so macht und außerdem diese tolle Insel Spiekeroog vorstellen.
Was bringt's denn? Warum macht man es denn? Also warum hast du es gemacht?
Ja, bei mir war das damals ähnlich wie bei unserer Protagonistin Johanna. Ich wollte gerne ans Meer und habe dann im Internet nach einer passenden Stelle gesucht. Und ich hatte dann das Glück, dass ich auch auf Spiekeroog gelandet bin, denn ich war da früher schon mal mit meinen Eltern im Urlaub, kannte die Insel und man kann sich die Insel nicht aussuchen, also das Amt schickt einen irgendwo hin und ja, da habe ich mich sehr gefreut, denn nach wie vor, nachdem ich auch ein paar andere Inseln noch gesehen habe, finde ich, dass Spiekeroog die absolut schönste Insel in der Nordsee ist.
Unsere Protagonistinnen waren Johanna und Mareike, die das quasi machen, was du damals auch schon gemacht hast. Wie hast du die zwei kennengelernt?
Ja, man hält ja so ein bisschen den Kontakt mit denen, die den Job weitermachen und letzten Sommer habe ich Mareike kennengelernt und sie dann jetzt gefragt, ob ich die beiden mal zwei Tage besuchen kann und einfach bei der Arbeit begleiten kann, bei der Vogelzählung und bei der Erfassung der Brutvögel.
Und die waren dann sofort dabei bei der Idee, wir machen da jetzt eine Radiosendung
draus. Die haben netterweise direkt Ja gesagt, ja.
Hast du denn auch mit den Inselbewohnern selber, das ist ja vorhin ein bisschen angeklungen, dass die eher so eine Gruppe für sich sind und mit den Zivis, mit den Buftis nicht so wirklich viel Kontakt haben. Hast du denn eigentlich mit den Inselbewohnern in deiner Zeit, als du da warst, auch gesprochen? Wie sind die jetzt tatsächlich drauf?
Ja, bei mir war das eigentlich ähnlich. Also einige sind schon ein bisschen speziell und ich hatte auch hauptsächlich Kontakt mit den Freiwilligen auf der Insel. Ja, und mit jungen Leuten, mit Urlaubern, aber jetzt weniger mit den Inselbewohnern, außer mit Edgar, den wir ja vorhin auch kennengelernt haben, der mitkommt auf die Zählung, ein sehr netter, sehr kompetenter Vogelexperte.
Und hast du, nachdem du jetzt dich mit dem ganzen Thema nochmal beschäftigt hast für die Reportage, dann nochmal einen anderen Bezug zum Thema gewonnen?
Ja, mich hat vor allem überrascht, wie schnell man das verlernt. Also ich war wirklich ein bisschen überfordert da auf der Ostplatte mit den vielen tausend Vögeln. Das sind ja winzige Unterschiede, ein schwarzer Punkt am Auge. Dann sehen die Vögel im Sommer anders aus als im Winter. Das muss man dann auch wieder wissen. Und wenn man das 3 Jahre nicht gemacht hat, dann sitzt man da wirklich und weiß nicht, was ist das für ein Vogel. Also man muss sich dann wieder neu einarbeiten.
Jan Wittenbrink ist für die Sternzeit nach oder auf die Insel Spiekeroog gefahren. Danke für deine Reportage, danke für deinen Einsatz und als Dankeschön spielen wir dir jetzt auch noch deinen Musikwunsch.
Ja, und zwar wünsche ich mir von Frank Turner Recovery.
Und das kommt auch. Blacking in and out in a strange flat in East London. Somebody I don't really know just gave me something to help settle me down and to stop. Die Sternzeit im Domradio. Wir waren heute unterwegs auf der Insel Spiekeroog und haben mit den Vogelzivis Johanna und Mareike die Vögel auf der Insel erzählt. Unser Reporter war Jan Wittenbrink. Herzlichen Dank an dich für deine Reportage. Herzlichen Dank auch an unsere Protagonistinnen, dass sie so schön mitgemacht haben. Ja, das war unsere Sternzeit-Reportage für heute.
Ja, und die Sendung von heute gibt es zum Nachhören im Internet auf domradio-sternzeit.de und zum Runterladen als Podcast.
In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit dem WM-Gastgeberland Brasilien. Da stellen wir dann an dieser Stelle das Brasilien-Hilfsprojekt Brasil 09 vor. Das wird auch wieder sehr interessant. Wir verabschieden uns jetzt. Am Mikrofon waren
Jan Wittenbrink
und Renato Schlegelmilch. Tschüss.
Tschüss.